Insgesamt generell bringt die bedarfsorientierte Mindestsicherung den großen Vorteil, dass die Transferleistungen sozialer Natur in Österreich mit dieser Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung nach unten zur Armutsvermeidungsgrenze hin gesockelt sind. Für behinderte Menschen ist der große Vorteil der bedarfsorientierten Mindestsicherung, dass sie diese Grenze der Armutsgefährdung als Mindestausmaß der Leistung sicher haben. Insgesamt ist noch wichtig zu betonen, dass die bedarfsorientierte Mindestsicherung mehr ist als nur eine Reform und Pauschalierung der Sozialhilfe, sondern durch die enge Verknüpfung mit dem Arbeitsmarktservice die Wege hin zum Arbeitsmarkt für die Arbeitsfähigen erleichtern soll.
Das ist auch ein bisschen das Ziel unserer Frage. Ich ziehe mal die zweite schon vor. Es gibt derzeit viele Menschen mit Behinderung, etwa die eine Waisenpension haben. Die trauen sich nicht, eine Beschäftigung anzunehmen, weil sie fürchten, dass sie die Waisenpension wieder verlieren, wenn das Arbeitsverhältnis nicht klappt. Oder wenn sie eine sehr geringe haben mit Ausgleichszulage, dann kann es vorkommen, dass sie, selbst wenn sie geringfügig arbeiten, durch die Ausgleichszulage das wieder aufgerechnet wird. Das heißt, sie verdienen faktisch gar nichts, wenn sie arbeiten. Wird sich da etwas durch das neue Modell ändern?
Nein, allein durch die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung wird sich an dieser Problematik nichts ändern. Aber generell kann man überlegen, derzeit gibt es noch keine Initiativen, aber das ist aus meiner Sicht durchaus überlegenswert, ob nicht eine Möglichkeit gegeben werden soll, dass bei einem gescheiterten Arbeitsversuch dann die ursprünglichen Rechte wieder aufleben. Das wird wahrscheinlich nur über einen bestimmten Zeitraum geben, ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr möglich sein. Aber das ist zu überlegen. Wenn es hier eine Initiative der Behindertenverbände gibt, kann das schon in einer der nächsten ASVG-Novellen mit überlegt werden. Wäre ein Punkt, den auch ich in Behindertenbeirat einbringen könnte.
Noch eine Nachfrage dazu. Wenn jetzt bestimmte Pensionen niedriger sind als die vorgesehene Grundsicherung, ist es dann denkbar, dass man auch diese anhebt, etwa die Waisenpension, Halbwaisenpension, die ist ja meistens drunter gewesen. Also wenn es sowas gibt, wird das dann angehoben auf diese oder bleibt das, was...
Die Waisenpension wird sich nicht verändern durch die bedarfsorientierte Mindestsicherung, aber es wird aus diesem Titel dann die Differenzzahlung geben auf die 726 Euro brutto oder 690 Euro netto, so wie jetzt ja auch schon im Einzelfall Sozialhilfe in der Differenzhöhe nachgezahlt oder bezahlt würde. Nur der Unterschied ist bei der Sozialhilfe, die Regeln sind in allen Ländern unterschiedlich, die Zugänge sind teilweise erschwert, es gibt Regressforderungen und das alles soll bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung ja wegfallen. Ein weiterer großer Vorteil.
Ist schon Näheres bekannt über die Verwertung des Vermögens im Rahmen der Einführung der Grundsicherung oder bedarfsorientierten Mindestsicherung, wie sie in Ihren Unterlagen heißt?
Das ist ein Punkt, wo wir mit den Ländern jetzt auch bei den Finanzausgleichsverhandlungen noch im Gespräch sind. Das ist ein strittiger Punkt. Geklärt ist bereits, dass jedenfalls für eine bestimmte Dauer das Wohnungseigentum oder auch das eigene Wohnhaus nicht verwertet werden muss. Es gibt freilich Länder, die wünschen, dass nach einer bestimmten Dauer des Bezuges von Mindestsicherung, ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann doch eine Grundbuchsvormerkung und spätere Verwertung erfolgt. Wir aus Bundessicht würden hier eine großzügigere Vorgangsweise vorschlagen, aber wir brauchen die Länder im Konsens und da sind wir noch im Gespräch und ist noch nicht klar, was am Schluss herauskommen wird. Klar ist, dass verwertbares Vermögen, etwa Barvermögen, herangezogen werden wird. Klar ist aber auch, dass Vermögen für die spätere Alterssicherung, etwa eine Lebensversicherung, aber auch eine private Pensionsvorsorge nicht verwertet werden muss. Und klar ist weiters, dass Sachwerte, also ich sage eine Stereoanlage oder ein Fernseher, auch wenn er größer ist, als man normalerweise als Minimum braucht, dass auch das nicht verwertet wird. Denn da müssen wir lernen von der Diskussion in Deutschland aus Hartz IV, diese Schnüffelei in den privaten Lebensumständen und diese Kleinkrämerei, das wollen wir in Österreich nicht haben.
Also in Österreich wird es kein Hartz IV geben?
Das ist unser fester Weg und unsere Absicht, die Schwächen von Hartz IV zu vermeiden. Das eine ist diese Bürokratisierung und Kleinkrämerei. Das zweite ist, Hartz IV hat ja nur eine niedrige Pauschale von knapp über 350 Euro und dann jede Menge von Einzelleistungen, die gesondert beantragt und gewährt werden müssen. Bei der Mindestsicherung wird es die Pauschale geben von 7,26 brutto, 6,90 netto, wo 80-90% der Fälle damit abgedeckt sind und wo etwa aus Wohnkosten aus höheren ein höherer Bedarf besteht, können die Länder über die 96 netto hinaus 14 Mal im Jahr auch noch Zusatzleistungen gewähren.
Jetzt muss ich trotzdem nachfragen, Sie haben jetzt sehr detailliert aufgezählt, was schon gelöst ist. Wo hakt es noch im Moment?
Ich sage bei dieser einen Frage der Verwertung von Liegenschaftsvermögen, wo der Bund für eine großzügige Handhabe ist, einige Länder für eine Verwertung auch von Wohnungseigentum. Das zweite, wo es noch nicht völliges Einvernehmen gibt, ist die Frage der Bonus. Möglichkeiten bei Arbeitsaufnahme, dass nämlich nicht gleich das gesamte Arbeitseinkommen angerechnet wird, sondern ein Arbeitnehmerfreibetrag eingeführt wird und dann nur stufenweise eine Anrechnung erfolgt. Auch da ist der Bund für eher eine großzügige Vorgehensweise. Einige Länder haben hier noch Bedenken, aber da sind wir nicht mehr so weit auseinander. Und der dritte Bereich ist das Thema Regress. Da ist klar, dass es keinen Regress geben wird bei späteren Einkommen des Beziehers selber, was aber jetzt in der Sozialhilfe ja gang und gäbe ist. Aber einige Detailfragen beim Regress, etwa von unterhaltsverpflichteten Angehörigen, etwa bei jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, das ist noch zu klären, da gibt es noch Differenzen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, vor allem beim Punkt 2 bedeutet das, dass Sie vom Bund aus sich wünschen, dass man noch etwas dazu verdienen darf, es aber noch nicht ganz klar ist, wie schauen Ihre Pläne aus? Wie viel könnte das sein, wenn Sie sich durchsetzen?
Jetzt muss ich danach schauen. Ja, unser Vorschlag ist, dass für Aufwendungen, die aufgrund einer Berufstätigkeit ja erwachsen, dem erwerbstätigen Hilfeempfänger ein Freibetrag zuerkannt wird für die Dauer von maximal 18 Monaten, also 1,5 Jahre. Und dieser Freibetrag soll nach dem Ausmaß der Beschäftigung unterschiedlich gestaltet sein. 15% der 726 brutto bei Vollbeschäftigung und dann bei unter 20 Wochenstunden den adäquaten Prozentsatz. Bei 20 Wochenstunden genau die Hälfte, 7,5% dieses Richtsatzes. Und das ist deswegen sinnvoll, weil es ja Anreize geben soll für Arbeitsaufnahme. Und wenn bei dieser Arbeitsaufnahme gleich zur Gänze die Leistung wegfällt, ist es ein geringerer Anreiz, als wenn es zu Beginn eine höhere Leistungshöhe gibt.
Das heißt, wenn irgendjemand dazu verdient, dann merkt das nach Ihrem Modell, indem er einfach dann ein bisschen mehr kriegt. Und nach dem Modell der Bundesländer würde das gleich wieder alles abgezogen werden, beziehungsweise halt nur das, was es eventuell höher ist, ausbezahlt werden.
Genau, da gibt es derzeit ganz, ganz unterschiedliche Regelungen in den Ländern, ganz, ganz strenge und teilweise auch großzügige. Und die Kunst ist es, hier einen vernünftigen Konsens zu erreichen, der auch den Betroffenen gerecht wird.
Ich würde schon gern nochmal nachhaken bei der Verwertung des Eigenheims, die Sie mehr oder weniger ausgeschlossen haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aus Sicht des Bundes, bei uns ist auch im Regierungsübereinkommen festgelegt, das war eine lange Diskussion auch bei den Regierungsverhandlungen, dass keine Grundbuchsvormerkung, keine Verwertung des selbstbewohnten Eigenheimes erfolgen muss. Dafür wird eine fiktive Miete plus Betriebskosten von 25% bzw. 12,5% angerechnet.
Das heißt, es ist noch nicht ganz fix, ob es diese grundbüchliche Sicherung geben wird. Sehe ich das richtig?
Das sehen Sie richtig. Das ist mit den Ländern noch in Verhandlung, weil ein Teil der Länder ab einer gewissen Dauer des Bezuges der Mindestsicherung eine Vormerkung im Grundbuch zur späteren Verwertung wünscht.
Für jene, die juristisch weniger geschult sind, Ein Vermerk würde bedeuten, dass man, wenn man die Liegenschaft später in liquide Mittel verwandelt, die öffentliche Hand auf diese Mittel zugreifen kann, zu einem Altquotenteil, richtig?
Genau. Es ist ja Konsens zwischen Bund und Länder, jedenfalls Konsens, dass die Bezieher unter Mindestsicherung die Wohnung, die er oder sie selbst bewohnt, nicht verkaufen muss, währenddem das Wohnbedürfnis vorhanden ist. Das wäre widersinnig, das liegt ja auf der Hand. Aber eine Vormerkung im Grundbuch stellt sicher, dass dann nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, wann auch immer, wenn die Wohnung veräußert wird oder wenn der Erbfall eintritt, dass dann die Mindestsicherung, soweit sie ausbezahlt worden ist, zuerst vom Erbe abgezogen wird und nur der Rest zur Verwertung gelangt.
Das heißt, es ist gewissermaßen eine Rückzahlbarkeit der Grundsicherung, kann man das so ausdrücken?
Na, man kann es anders aus meiner Sicht ausdrücken, dass für die Befriedigung des Wohnbedürfnisses die Mindestsicherung quasi einen Vorschuss gewährt, der dann später, wenn das Eigentum verwertet wird, zurückgezahlt wird.
Kommen wir vielleicht jetzt zu ein paar anderen Punkten noch. Ein relativ heikler, den Sie von Ihren Vorgängern auch geerbt haben, aber für behinderte Menschen ganz wichtig, nämlich die Valorisierungen des Pflegegeldes, die ja in den letzten Jahren eigentlich fast überhaupt nicht stattgefunden haben oder im Endeffekt einfach unter der Inflationsgrenze waren. Wie möchten Sie das in Zukunft regeln und ganz konkret für das nächste Jahr?
Also bisher war das Pflegegeld, das mit das 1994 eingeführt wurde, ist valorisiert worden zum 1.1.95, glaube ich zum 1.1.96 und zum 1.1.2005, also dreimal in den bisherigen 12 Jahren, seitdem es das Pflegegeld gibt. Die neue Bundesregierung hat beschlossen, im Zeitraum bis 2010 ein weiteres Mal zu valorisieren. Also ein bisschen günstiger das zu gestalten wie die Vorgängerregierungen, freilich nicht jährlich zu valorisieren. Meine Zielsetzung ist, dass das, was sich der Bund erspart, dadurch, dass er nicht jährlich valorisiert, dass in dem Ausmaß der Bund Sachleistungen fördert. Also eine leichte Umstieg in den Bereich der Sachleistungen und die 24-Stunden-Betreuung, die der Bund sich bereit erklärt hat, mitzufördern, ist ein Element dieses verstärkten Einsteigens in die Sachleistung. Für das nächste Jahr, 1.1.2008, ist keine Valorisierung des Pflegegeldes geplant, denn das Budget 2007 und 2008 ist ja als Doppelbudget beschlossen worden. Das heißt, diese einmalige Valorisierung wird es entweder zum 1.1.2009 oder zum 1.1.2010 geben.
Sie haben von Sachleistungen gesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen? An welche Sachleistungen denken Sie dabei?
Konkret ist ja eine schon beschlossen seit 1.7.2007, nämlich die Kofinanzierung der 24-Stunden-Betreuung mit einem Volumen von heuer 18,5 Millionen. Das entspricht einer 1%igen Valorisierung des Pflegegeldes. Im nächsten Jahr mit 35 Millionen. Das entspricht einer 2%igen Valorisierung des Pflegegeldes. Und weitere Sachleistungen wären denkbar, etwa in der Kofinanzierung von Tagesbetreuung. Es ist aber auch vorstellbar der weitere Ausbau der persönlichen Assistenz. Das denke ich mir.
Das wäre eine unserer nächsten Fragen gewesen, zumal wir mit Behindertenvertretern immer wieder in Kontakt stehen und man heute gemeint hat, was nützt denn die Grundsicherung, wenn man in der Früh nicht aus dem Bett kommt? Wie gehen Sie mit solchen, ich würde sagen, bildhaften Beschreibungen um und welche Lösungsmöglichkeiten gibt es dafür?
Also bildhafte Beschreibungen sind nützlich, weil sie den Menschen vor Augen führen, was denn wirklich die konkrete Situation ist. Beim Pflegegeld muss man sehen, dass bereits seit der Einführung damit ja nicht die Gesamtkosten, der Gesamtmehraufwand der Pflege und Betreuung abgedeckt werden sollte, sondern ein Beitrag zu diesen Mehrkosten geleistet werden sollte. Dieser Beitrag ist ganz unterschiedlich, je nach Pflegegeldhöhe. Er liegt jetzt grob zwischen 10% in den unteren, aber 50%, fast 50% bei der Pflegegeldstufe 7. Und für Personen, behinderte Menschen, die ja insbesondere bei der Arbeitsintegration Unterstützung brauchen, Assistenz brauchen, kann mit dem Pflegegeld nicht das Auslangen gefunden werden, um diese Leistung sicherzustellen. Daher fördert hier das Bundessozialamt, das Sozialministerium, die persönliche Arbeitsassistenz. Das Rauskommen in der Früh aus dem Bett, da wird es dann schon ein bisschen knapper, denn die grundsätzlich allgemeine Lebensführung, die wird vom Bundessozialamt mit dieser persönlichen Assistenz nicht gefördert, sondern nur, soweit sie zur Arbeitsintegration erforderlich ist. In den anderen Bereichen gibt es ja in Wien von der Stadt Wien eine befristete Regelung. Andere Länder sind zum Teil noch nicht so weit, zum Teil gibt es diese Assistenz in anderen Bundesländern gar nicht. Insgesamt ist das ein Feld, wo ein großer Entwicklungsbedarf noch gegeben ist und wo die skandinavischen Länder natürlich als Vorbild dienen.